Hallo liebe Podcast-Hörerinnen, wir möchten euch die Info geben, dass ihr diesen Podcast jetzt auch auf YouTube ansehen könnt und zwar mit Video. Ja, ihr könnt uns also auch dabei zusehen, wie wir aussehen, wenn wir sprechen und mitlesen, wenn wir Zitate vorlesen oder einblenden. Also diese Option gibt es jetzt auch für alle, die lieber abends auf der Couch YouTube sehen. Viel Spaß dabei!
Welcome to Death, Taxes and Neglecting My Fitness, a podcast hosted by Bianca Jankowska and Esther Ecke.
Her name is Anna Delvey, or Anna Sorokin, no one's sure. She's either a rich German heiress or she's flat broke. The charges are insane.
Anna committed real white-collar felonies while posing as a socialite in an attempt to steal millions of dollars.
Hi, Anna. I just had some questions.
I have a question. What's you wearing? You look poor.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen großen Kritik. Heute sprechen wir über die Netflix-Serie Inventing Anna, produziert von Shondaland. Esther, du hast vorgeschlagen, dass wir diese Serie rezensieren. Und am Anfang habe ich ein bisschen komisch reagiert. Warst du dann angepisst und dachtest dir so, oh Gott, Bianca, kannst du bitte einfach diese Serie schauen?
Nein, überhaupt nicht. Tatsächlich war meine Idee auch einfach, ich fand die Story dahinter interessant. Die wurde irgendwie sehr gehypt, die Serie. Und ich mag tatsächlich manchmal für den Podcast Serien zu schauen, wo ich mir nicht 100% sicher wäre, ob ich sie sonst durchschauen würde. So, man hat da manchmal eine Motivation, so, okay, ich ziehe es jetzt durch. Und ich habe in der ersten Folge, habe ich voll oft die Augen verdreht und ganz oft an dich gedacht. Also verstehe ich völlig, dass es dich am Anfang nicht abgeholt hat. So.
Ja, warum hast du mich gedacht? Jetzt bin ich gespannt.
Wegen diesem Journalism-Ding mit Vivian und ja, ich war auch erst, boah, jetzt noch so eine Story und ist es nicht irgendwie durch. Und ihre Art fand ich ganz anstrengend. Ich fand sie sehr, sehr unsympathisch am Anfang. Dieses ganze Setting mit den beiden Chefredakteuren, wo sie dann ihre Story nochmal pitchen muss und so weiter. So. Und bei diesem Setting musste ich halt an dich denken und dachte so, oh, Bianca wird sagen, nee, damit bin ich durch mit diesem Thema.
Ja. Damit möchte ich nichts mehr zu tun haben. Naja, tatsächlich würde ich sagen, dass ich, glaube ich, echt over it bin. Ich habe so abgeschlossen mit dem Journalismus, dass ich mir sowas sogar wieder anschauen kann und mir dabei eigentlich nur denke, zum Glück muss ich keine Stories an alte weiße Männer pitchen, sondern kann besprechen und schreiben, was ich möchte. Und es gibt keine Gatekeeper in dem Sinne in meinem Leben. Aber ja, vielleicht kurz noch für alle, die es nicht gesehen haben, wie kann man denn Inventing Anna in 3 bis 5 Sätzen oder so zusammenfassen?
ja, eigentlich, es geht um Anna Delvey oder die eine Hochstaplerin war, ist und eigentlich die komplette New Yorker High Society hinters Licht geführt hat und dann aber schlussendlich überführt wurde. Und die Serie erzählt aber aus der Perspektive einer Journalistin, die quasi diese Geschichte aufgegriffen hat und dann darüber berichtet hat und ja eigentlich irgendwie auch dazu beigetragen hat, dass es überhaupt sehr bekannt wurde und sie sehr bekannt wurde.
Ja, wobei ich gelesen habe, dass diese Persona, Vivian Kent, fiktiv da eingewoben wurde. Also, dass es nicht in der Realität nur eine Journalistin war, die irgendwie damit berühmt wurde, sondern dass das tatsächlich für die Netflix-Adaption reingeschrieben wurde. Wusstest du das?
Ja, ich habe es auch gelesen, beziehungsweise, weil ich hatte mich gefragt, war die wirklich schwanger, weil diese Schwangerschaft mich so ein bisschen rausgebracht hat und ich nicht so 100% verstanden habe, auch vom Storytelling, was jetzt der Sinn ist dieser Schwangerschaft. Und deswegen wollte ich wissen, ob die Jessica Pressler, glaube ich, die als erstes darüber geschrieben hat, ne, ob die auch schwanger war. War sie nicht.
Ja. Ja, es wurde noch ein bisschen überdramatisiert. Aber das muss man der Serie auch lassen. Und ich glaube, deshalb bin ich dran geblieben. Oder zumindest nach der zweiten Folge dann. Es hat schon so diese super Cliffhanger, es gibt super viel Drama, es gibt tolle Szenen, an denen gedreht wurde. Die Hauptdarstellerin, beide Hauptdarstellerinnen sind super annoying, sowohl Anna als auch Vivian. Man weiß stellenweise gar nicht, wen man eigentlich mehr hasst. Vivian mit ihrem übertriebenen journalistischen Ehrgeiz, der sie ja eigentlich nur kaputt macht. Und Anna mit ihrer Delusion und mit ihren krassen Kommentaren zum Körper von Vivian zum Teil, aber auch natürlich, wie sie die ganze Welt wahrnimmt und wie sie einfach von oben herab mit allen redet, mit denen sie zu tun hat, inklusive ihrem Anwalt, der aber nochmal eine ganz eigene Geschichte ist. Also sie hat dann doch, finde ich, viele Elemente gehabt, die einen irgendwie catchen. So.
Ja, voll. Ich wollte aber dich fragen, also wie du generell die Ästhetik fandest, weil ich fand sie einerseits irgendwie gut, an manchen Stellen hat es mich aber voll verloren. Also zwischendurch fängt doch dann irgendwie mal an, so komische Streifen in den Bildern zu haben und dann wechseln die Bilder immer wie so eine Oldschool-PowerPoint-Präsentation irgendwie und es fliegt immer so rein und raus. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Und ich war tatsächlich teilweise dadurch auch auf den Zeitebenen sehr irritiert und merke, ich bin nicht 100% Fan von Shonda Rhimes, was mir wahrscheinlich nicht viele Freunde bescheren wird. Aber es ist irgendwie, ihr Style ist nicht 100% meins. Hatte ich schon bei Bridgerton. Ja, wollte fragen, wie das dir ging.
Ja, ich ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, wie man diesen Style nennt. Da bin ich echt überfragt, wie das cinematografisch heißt. Das ist für mich einfach ein bisschen trashy. Mhm. Keine Ahnung, es ist so überladen und die Perspektiven sind manchmal auch irgendwie so, wie so, weißt du noch, als man früher in dieser Emo-Phase so von schräg unten fotografiert hat? Ja. So würde ich den Stil beschreiben, nur auf Filmserienebene. Also,
fürs MySpace-Profil.
Ich weiß nicht. Ja, es ist irgendwie ein bisschen trashy. Und die Ästhetik kann ich vielleicht dahingehend beurteilen, was so die Kostümierungen angeht. Also Anna wurde ja gespielt von Julia Garner. Und Julia Garner musste sich dafür falsche Zähne in den Mund schieben und eine Perücke aufsetzen. That's it. Also ich weiß nicht, es war ein bisschen wenig, finde ich. Und ich fand auch, die Perücke hat man total gesehen. Man hat irgendwie gesehen, dass die Haare so komplett unnatürlich sind. Ich weiß nicht, ob das sein soll. Und was ich auch ein bisschen seltsam fand, ich habe ein Interview mit Julia Garner gesehen, wo sie gesagt hat, ja, ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass ich Anna spielen würde. Auf gar keinen Fall. Also es war einfach ein zu großer Gap. Und ich dachte mir so, was für ein Gap hältst du dich für so schön, dass du denkst, dass du keine normale Person spielen kannst. Also, you know what I mean, das fand ich auch irgendwie super arrogant. Und auch wieder dieser Gap zwischen den echten Personas, sozusagen aus dem Real Life, und den Schauspielern, Schauspielerinnen, die verkörpert haben. Also, auch beim Anwalt war die Real Life Persona jetzt, sagen wir so, nicht das Silver Fox Male Model. Ja. Und auch bei Julia Garner war es halt wieder eine Person, die man ja auch aus Ozark vielleicht kennt, die ganz ehrlich einfach ihre Performance von Ozark um einen schlechten Akzent
Danke. Hat. Weil ich kenne sie auch aus Ozark. Als ich dann gesehen habe, sie spielt die Hauptrolle, war ich irgendwie, dachte ich, ja, das kann, glaube ich, gut funktionieren. Dachte dann aber schon in der ersten Folge eigentlich, in Ozark finde ich sie mehr Anna Delvey als in der Serie, absurderweise.
Oh mein Gott, ja.
Auch von der Optik und so, ich weiß es nicht. Irgendwie, ja, das fand ich ganz seltsam. Und danke für den Akzent, weil ich habe mich irgendwann dran gewöhnt. Am Anfang dachte ich, okay, es geht gar nicht. Ich finde auch, es ist weder ein deutscher noch russischer Akzent.
Ja,
I don't know. Ja. Also es hat sich irgendwer ausgedacht, der weder noch spricht, finde ich. Keine Ahnung.
Ja.
Und ich fand es ganz, ganz, ganz anstrengend. Und irgendwann tatsächlich habe ich es nicht mehr so gehört. Ja.
Ja, ich fand auch, dass der Akzent überhaupt kein deutscher, englischer Akzent war. Überhaupt nicht. Zum Teil klang es für mich sogar fast, als ob sie versucht hat, British English zu imitieren. Mhm. Auf, in a very weird way. Keine Ahnung, auch so, sie hatte auch viel zu viel Vokabular für eine Deutsch-Russin, die nicht jetzt von einer Elite-Uni stammt, wo sie Amerikanistik oder so studiert hat, mhm. weißt du? Sie hat einfach zum Teil Vokabeln drauf gehabt, wo ich mir dachte, weiß ich nicht, also es war irgendwie nicht authentisch. So, es, ich habe keine Sekunde gedacht, dass sie deutsch ist. Ich dachte immer, das ist Julia Garner mit einer Perücke und falschen Zähnen, die ein und dieselbe Show abzieht in Ozark und in Inventing Anna. Sie hatte keinen, ich finde, Scope of Acting. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Es war immer dasselbe. Ja. Sie war angepisst, sie hat irgendwie geschaut, sie hat die Augen verdreht und das hat man dann 8 oder 9 Folgen mhm. gesehen. Und es war so, also wenn es jetzt nur um sie gegangen wäre, wenn nur sie in der Serie vorgekommen wäre, ich glaube, dann hätte es mich noch mehr genervt. Ich finde, die anderen Schauspieler waren eigentlich waren ein bisschen weniger so over the top. Selbst die Darstellung von Vivian Kent von Anna Chlumsky war, finde ich, besser. Und irgendwie, ja. Wusstest du übrigens, dass Anna Chlumsky My Girl, genau, die hat in My Girl gespielt. My Girl, meine erste Liebe. Nee. Kennst du den?
Wusste ich nicht.
Das ist auch so ein Klassiker, den irgendwie früher alle als ihren Lieblingsfilm angegeben haben. Ach, krass. In der Schule.
Nee.
Und dadurch ist sie berühmt geworden, auch schon als 7- oder 8-Jährige.
Oh, wow. Okay.
Ich habe das nur erfahren, weil ich es dann nachher nochmal gegoogelt habe. Ich habe sie natürlich nicht erkannt, obwohl ich den Film gesehen habe. Aber witzig, oder? Dass sie eigentlich auch schon voll die Karriere hinter sich hat, die Schauspielerin. Anna Chlumsky.
Nee, hätte ich auch gar nicht gedacht. Ich fand sie aber auch, also ihre Figur fand ich unsympathisch, aber sie hat auch einfach mehr Gesichtsausdrücke auf Lager und so. Es waren, ich mochte auch eigentlich, dass sie oft so Grimassen gezogen hat und damit irgendwie auch diesem Schönheitsideal nicht so entsprochen hat und so. Bei Anna fand ich einfach, oder Julia Garner, der Signature-Move war ja so ein bisschen dieses auf die Lippe beißen. Wo ich mir auch dachte, ja, das wäre jetzt auch das, was ich mir dann überlegen würde, wenn ich die Rolle hätte. Aber ja, es war irgendwie uninspiriert. Ja. So.
Ja. Ja, und so wie wir ihn kennt, noch zu dieser ganzen journalistischen Sache. Was ich gut dargestellt fand, war, dass Vivian keine MeToo-Story schreiben wollte, 5 Jahre nachdem das Thema hochkam. Das fand ich irgendwie ganz gut und auch ganz gut geschrieben. So, ich fand auch mit diesem Scriberia fand ich auch ganz witzig, eigentlich. Also da sitzen die Menschen, die irgendwie keine Cover-Story mehr kriegen in diesem Leben. Und ich fand irgendwie, ja, ich fand es hat gut gepasst zur Serie und zum Storytelling, dass sie eben so lange an dieser Story sitzt. Also es hat schon Sinn gemacht für die Serie, das irgendwie so aufzuarbeiten. Aber gleichzeitig dachte ich mir so, also ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive sprechen, aber wenn ich schwanger wäre und so einen Scheißjob bei so einem Scheißmagazin hätte, ich würde auf gar keinen Fall noch so eine Story dazu machen, weil ich irgendwie voll Angst hätte, dass irgendwas mit meinem Körper oder mit meiner Psyche so zusammenbricht, dass etwas dem Kind passieren würde. So, ich hätte einfach, ich wäre so eine anxious pregnant woman, die auf gar keinen Fall irgendwie so sowas auf sich nehmen würde. Also was ist wichtiger, so deine Beziehung und dein Kind oder so eine blöde Hollywood-Story irgendwie?
Ja, ich bin, deswegen meinte ich, ich bin da auch so ein bisschen drüber gestolpert und das hat zu harten Diskussionen zwischen meinem Partner und mir geführt.
Ja, erzähl mal.
Weil ich, also er fand es ganz schlimm und dann fand ich das sexistisch, dass er es ganz schlimm findet, weil ich dann meinte, ja, aber wenn es ein Vater wäre, dann wäre es auch nochmal was anderes so. Es ist jetzt auch, also, weil eigentlich, was ich am Anfang cool fand, dass sie schwanger war und man das nicht direkt gesehen hat. Und es quasi für sie in dem Moment, also sie es ja selber so vergessen hat, in Anführungsstrichen. Und das fand ich irgendwie sympathisch. Dann fand ich, wurde es aber sehr amerikanisch, einmal mit diesem Hustlen. Also ich arbeite, bis ich umfalle irgendwie.
Hustle Culture.
Oder? Ja. So. Und dann habe ich aber noch gedacht, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass die natürlich ein total beschissenes Gesundheitssystem haben und ich glaube, diese Dinge wie Mutterschutz und so ganz anders behandelt werden. Also, dass es vielleicht durchaus normaler ist als bei uns, dass man bis zur Geburt quasi fast noch zur Arbeit geht.
Ja.
Aber ich habe, ja, dann hat sie das Kind bekommen und dann hat das alles irgendwie nicht mehr so eine Rolle gespielt, außer dass zwischendurch sie nach Deutschland reist und ihr Mann fragt, warum bist du schon wieder weg? Und ich, aber so für ihre Charakterentwicklung habe ich diese Schwangerschaft nicht 100% verstanden. Also am Anfang hat sie Sinn gemacht und sie hat natürlich Dramaturgie reingebracht, aber ja.
Ja, es war so eine Side-Story, dass sie auch noch schwanger ist und dass sie halt nicht diese overprotective Mom ist oder so. Vielleicht war das der Punkt, so zu zeigen, ja, du kannst auch schwanger sein und viel arbeiten und du kannst das machen wie ein Mann. Und wenn das Kind dann da ist, lass den Mann das alles machen auch, weil Feminismus und so. Ich meine, ist cool, dass der Mann ein Good Guy war. Ist cool, dass der Mann sich so, weißt du, drum kümmert. Aber ja, ich glaube, es hätte auch ohne funktioniert. Und es gab einfach super viele irritierende Kommentare zu dem ganzen Schwangersein. Vielleicht war das ja der Punkt, dass man dann nochmal so sieht, ja, wie ist es denn als Hochschwangere, sowas zu schreiben und wie wird einem begegnet? Ja, keine Ahnung.
Ja, Shonda Rhimes ist ja, glaube ich, selber auch, habe ich gelesen, alleinerziehende Mutter von 3 Kindern. Also vielleicht ist es auch ein bisschen, dass sie ihre eigene Perspektive ein bisschen reingebracht hat. Das habe ich nämlich auch immer gedacht bei dieser Neff, die ja irgendwie Director werden will, aber in diesem Hotel arbeitet und so. Und da dachte ich auch manchmal, oh, ist es da nicht Shonda, die zu uns spricht irgendwie und so ein bisschen aus ihrer Vergangenheit erzählt. Vielleicht ist es auch da, aber ist jetzt einfach eine Hypothese von mir.
Was ich auch noch einen großen Kontrast fand zwischen der echten Anna Sorokin und der gespielten, dass die Anna Sorokin in Interviews, die ich gesehen habe, echt sympathisch wirkt. Also diese Frau, die weiß irgendwie, wie man so in die Kamera lächelt, ohne dass es gestellt wirkt. Und ich habe mir so 3-4 Interviews mit ihr angesehen und ich habe echt gelacht und ich war so, boah, fuck, also ich wäre mit der schon wahrscheinlich auf einen Drink gegangen. Hast du dir die auch angesehen, die Interviews?
Ich habe eins auch gesehen und fand es tatsächlich auch, weil in der Serie ist sie ja einfach nur annoying. Und ich fand auch, also was an so Hochstaplern, was ich an denen so faszinierend finde, ist ja, dass sie irgendwie so eine Präsenz haben und einen Charme haben, dass Menschen denen erliegen und so ein bisschen die Rationalität auch ausfällt, ne? So, und ich finde, das kommt in der Serie eigentlich überhaupt nicht rüber, weil man zwischendurch, also auch bei der Rachel, da hatte ich wenig Mitleid, weil ich mir dachte, ja, dumm irgendwie von dir. Und sie war halt auch, sie hat mich so genervt, keine Ahnung. Und eigentlich ist ja das Spannende bei diesen Persönlichkeiten, dass man denkt, fuck, das Gleiche wäre mir auch passiert. Also das, was du gerade gesagt hast.
Genau.
Hey, ich wäre auch mit der essen gegangen und wäre voll drauf reingefallen und alles in meinem Kopf hätte ausgesetzt. Und ich hätte gedacht, klar, hier, nimm meine Kreditkarte. So. Und ich finde, das kommt irgendwie nicht so rüber, leider.
Ja, genau. Ich glaube, deshalb ist man dann eben auch nicht so auf Rachels Seite, weil man denkt, ja, mit so einer komischen Zicke, ich weiß, problematic, das Wort zu verwenden, aber Anna in Julia Garner als Anna war einfach nur eine Zicke, eine Blöde, die man wirklich, also mit der hätte ich mich keine 3 Minuten unterhalten und ich wäre einfach wieder weggegangen, wenn ich die auf einer Party getroffen hätte. So eine unausstehliche Person, wie kann die überhaupt irgendwen dazu bringen, mit ihr auf Urlaub zu fahren? Also, ich glaube, da gab es einen großen Gap zwischen der echten Anna und der gespielten, was uns ja auch wahrscheinlich in unserer Wahrnehmung von Rachel ein bisschen beeinflusst hat. Also kommen wir doch gleich zu Rachel. Rachel, die Freundin von Anna, hat ja auch schon 2019 das Memoir My Friend Anna gepublished, das irgendwie unter die Top 100 Bücher gewotet wurde von der irgendeinem Time Magazine oder so. Habe jetzt nicht mehr den genauen Namen im Kopf. Auf jeden Fall ein sehr erfolgreiches Buch auch, wo sie über diese Beziehung zu Anna Sorokin schreibt. Genau. Warst du pro Rachel, anti Rachel? Wie hast du diese ganze Rachel-Story wahrgenommen?
Ich glaube, es hat gewechselt. Zwischendurch, also erstmal, oh, ganz, ganz schlimm, stimmt, wo die dann nach Marokko fahren. Ich kenne dieses Hotel, also wenn man mal in Marrakesch war, dann kennt man das, das ist La Mamounia. Mhm. Und wo sie dann, also erstmal diese Storyline mit, ja, wir fahren dahin, weil die Kardashians waren da. Und das ist jetzt der Pool, wo die ein Foto gemacht haben. Ich habe gekotzt, echt. Da dachte ich schon, okay, ja. Ne? Aber als sie dann da in Marokko war und ihre Karte nicht funktioniert hat und die dann da festsaßen und so, ich hatte schon irgendwie Mitgefühl mit ihr, weil es eine Scheißsituation ist und ich sie auch verstanden habe, dass man in dem Moment irgendwie ein bisschen Panik kriegt und so. Und sie, glaube ich, einfach auch in dieser Szene, wo sie dann versucht zu gehen und Anna sie nochmal fragt, wo sie denn jetzt hingeht. Ich bin ja auch so, ich kann dann ganz schlecht jemandem wehtun und weiß nicht genau, was ich sagen soll und so. Also ich hab ein bisschen Mitgefühl mit ihr gehabt. Aber also am Anfang gar nicht, in der Mitte ein bisschen, am Ende wieder gar nicht, weil ich mir dachte, ey Mädel, das ist halt richtig doof gelaufen. Du hast ihr die Kreditkarte deines Arbeitgebers gegeben, so. Es ist richtig scheiße. Ich weiß, du bist mega in Schulden, aber das ist eine harte Lektion jetzt. Aber du hast ihr die gegeben. Es ist halt nicht richtig geklaut und so. Also, ich weiß nicht. Und bei der Verhandlung am Ende bin ich mir wieder unsicher, ob ich ein bisschen, ob sie mir ein bisschen leid hat, aber ich auch ein bisschen Schadenfreude hatte. So beides irgendwie, ich weiß es nicht. Ich fand sie insgesamt aber einfach nicht sympathisch. Ja. Wie ging es dir?
Ja, Personen, die sich mit anderen Leuten anfreunden, weil die Geld haben, von Haus aus einfach ein Red Flag, die sich immer einladen lassen, wo schon so ein Machtungleichgewicht entsteht, alleine durch diese finanziellen Unterschiede, schwierig. Es kann einfach immer zu Konflikten führen. Wir hatten ja schon, ich glaube, ein oder zwei Episoden hier in diesem Podcast, wo es auch um Finanzen und Freundschaften und Finanzen und Liebesbeziehungen ging. Und ich weiß nicht, also ja, einerseits kann man jetzt sagen, wenn jemand so viel Geld hat, dann ist es auch völlig legitim, dass die Person immer einlädt. Aber wenn die Person trotzdem nur mit der Person ist, weil sie immer einlädt, ist es ja trotzdem ein Problem. Und das Gefühl hatte ich eben bei Rachel total, dass die gar nicht daran interessiert ist, wirklich Anna kennenzulernen, sondern es ging um die Fotos, es ging um die schönen Reisen, um die Momente. Und da muss ich jetzt fast sagen, bin ich ein bisschen auf Annas Seite. So, ja. Und ich fand es auch echt krass, also eben da in Marokko, sie hat sich voll einladen lassen wieder, wollte die ganze Zeit ihren Stuff machen. Und ja, wenn du dann die Karte hergibst, so, es ist kein Betrug, es ist nicht geklaut, sondern ja, das ist tatsächlich, also strafrechtlich eigentlich jetzt unproblematisch.
Oder also dumm gelaufen halt. ja, und auch mit dieser Vorgeschichte dann, also auch, das fand ich dann nochmal ganz interessant in der Verhandlung, wo er sie fragt, wieso sie denn überhaupt Interesse an ihr hatte. Und dann wurde ja schon irgendwie klar, ja, weil sie famous, weil sie viele Insta-Follower hat, weil sie irgendwie in der High Society ist. Also war es ja auch ein oberflächlicher Grund und das meine ich, da hatte ich dann irgendwie ein bisschen, ich glaube, Schadenfreude ist zu viel, aber dass ihr das dann passiert ist, habe ich ihr irgendwie ein bisschen gegönnt, ich weiß es nicht. Ich habe aber tatsächlich schon überlegt, ob ich dieses Buch mal lese, weil mich die reale Geschichte oder ihre echte Perspektive tatsächlich interessiert und ob sie mir dann nochmal sympathischer ist oder ob irgendwas ganz anders gelaufen ist oder so.
Stimmt, das ist auch so ein Buch, das würde ich mir am Flohmarkt um 2 Euro einfach mal mitnehmen. Ich glaube, das ist ein richtiger Fun-Read.
Oder aus der Bücherei oder so, genau. Also ich muss es mir jetzt nicht kaufen und im Regal stehen haben, genau. Aber tatsächlich würde mich das interessieren, ja.
Ja. Findest du, ist Annas Act eine Form der Rebellion?
Ja, das finde ich irgendwie schwierig. Also habe ich tatsächlich heute Morgen beim Frühstück noch drüber nachgedacht in der Vorbereitung. Ich finde irgendwo, ja, ich glaube auf jeden Fall nicht von ihr beabsichtigt, ne? Also das erstens. Wenn, dann kann man das jetzt da rein interpretieren. Dann, finde ich, bringt die Serie das nicht rüber. Also immer mal so zwischendurch, aber ich finde nicht gut. Trotzdem zeigt es ja irgendwie, wie dieses Schein und Sein funktioniert und wie man das auch ausnutzen kann und dass sie ein bisschen den Menschen den Spiegel vorgehalten hat und so. Aber ich finde es irgendwie, ich hatte irgendwo auch gelesen, ja, dass es so Kapitalismuskritik ist und so. Ja, fand ich irgendwie nicht so. Ich finde schon, dass sie auch egoistisch gehandelt hat einfach. Und jetzt glaube ich da nicht den, dass der große Kunstgriff war, das zu machen und der Welt zu zeigen, wie die High Society funktioniert oder so.
Das ist wieder sowas, was hinterher reininterpretiert wird, oder?
Finde ich. Wie hast du das empfunden?
Ja, ich habe mir hier auch irgendwie so eine Notiz gemacht. Kann das als entfernt feministischer Move irgendwie eingeordnet werden? Oder wenn nicht feministisch, dann als Working-Class-Move? So, oh, ich überspringe einfach ein paar Stufen. Ich tue einfach so, als wäre ich eine von ihnen. Ich eigne mir den Habitus an und ich trage die teuren Designer-Klamotten und ich imitiere einfach so lange, bis ich es geschafft habe. So dieses typische Fake it till you make it. Aber dafür war Anna einfach nicht Kommunistin genug, glaube ich. Oder Sozialistin at heart. Ich glaube eher the opposite. Ich glaube nicht, dass sie sich nach Russland gesehnt hat, sondern sie hat sich nach diesem American Dream eigentlich gesehnt, den es so heutzutage einfach, glaube ich, oder den es noch nie so gab, wie er medial dargestellt wurde. Und sie hat es einfach auf eine andere Art und Weise versucht und wollte eben nicht arbeiten. Das fand ich ein bisschen lustig.
Ja, das stimmt.
Als sie so war, so, I don't work. Oder irgendwie so diese Sätze.
Ja, auch dieses, also ich baue ein Business auf und das ist halt die Foundation mit meinem eigenen Namen. Das fand ich auch so geil, so das dann so Business zu nennen und so. Ich habe mich noch gefragt, ob sie so generös gewesen wäre, wenn sie das Geld wirklich gehabt hätte. Also im Sinne, was du meinst von irgendwie kommunistische Ideale oder so. Also hätte sie geteilt und hätte sie alle Leute eingeladen, wenn sie das Geld wirklich gehabt hätte. Weiß man natürlich nicht, keine Ahnung, aber das fände ich irgendwie ganz interessant, weil ich zwischendurch dachte, ja klar, gibt sie dann auch allen, weil es ja gar nicht da ist. Allerdings weiß ich bei ihr auch gar nicht, ob sie vielleicht zwischendurch dann ihre eigene Story geglaubt hat. Also wie delusional sie war und so. Das finde ich, wird auch irgendwie zu wenig behandelt, weil das ja schon oft so ist, man kennt das vielleicht selber, man macht so eine Notlüge und irgendwann fängt man an, das zu glauben oder so. Und wenn Leute so ihren ganzen Lebenslauf lügen, irgendwann fängst du vielleicht an, dann zu denken, das ist so, weil du ja sonst total die Identitätskrise bekommst. Keine Ahnung, also vielleicht dachte sie, das Geld ist da und wird jetzt rübergeschickt oder so. Das hätte ich noch mal interessant gefunden und ich finde, das kommt irgendwie auch zu kurz.
Ja, das kann man jetzt nicht sagen. Genau. Also ich kann es aus jetziger Perspektive überhaupt nicht beurteilen, ob sie wirklich dran geglaubt hat, dass es passiert. gleichzeitig diesen Größenwahnsinn mit der Anna Delvey Foundation fand ich schon irgendwie fast beeindruckend. Also ich glaube, das ist es, was eben viele so fasziniert haben. So, du machst eine Foundation mit deinem Namen, hast aber weder Geld noch Kontakte, noch bist du irgendwer, weil du bist 25 und hast auch jetzt nicht studiert und irgendwie dort was dir aufgebaut, sondern du kommst aus dem Nirgendwo. Das war schon, finde ich, recht ambitioniert. Und ich hätte auch niemals die Eierstöcke gehabt, in diese Läden reinzugehen und mit irgendwelchen Senior-Partnern da so zu verhandeln, wie viel Millionen Euro Kredit ich haben möchte. Ich kann sowas gar nicht. Ich hätte mich einfach verraten. Ich hätte niemals das Pokerface haben können, um damit überhaupt einen Tag lang durchs Leben zu gehen.
Ja, auch wie sie dann diesen Elden so um den Finger wickelt und er auch irgendwie kein Geld kriegt, aber darauf, also das trotzdem irgendwie weitermacht und sie schon ja auch so ältere Männer krass um den Finger wickelt und das stimmt schon sehr, selbstbewusst einfach ist, ne? Also habe ich mir auch gedacht, ja. Irgendwie schon Respekt dafür.
Ja, also ich glaube, von ihrer Haltung her war sie auf jeden Fall keine Feministin oder Kommunistin, sondern einfach Hardcore-Kapitalistin eigentlich, die das System austricksen wollte. Und dieses Austricksen per se auf die Art und Weise, wie sie es gemacht hat, war auf jeden Fall nicht emanzipatorisch oder so. Also nur weil sie versucht hat, es auszutricksen, macht sie das nicht zu einem besseren Menschen, weil sie nichts getan hat für eine etwaige Umverteilung, wie du gesagt hast. Und sie hat ja mit dieser Foundation jetzt auch keinen Charity Club gegründet, sondern du bist ja nur reingekommen oder du wärst nur reingekommen, wenn du selbst zu bereich bist. Mhm. Also sie wollte sich eigentlich von der Working Class verabschieden und sie wollte mit denen auch nichts mehr zu tun haben. Also war das vielleicht auch ein innerlicher Class-Konflikt. Ja. So, sie möchte da nichts damit zu tun haben. Und dann dieses Übertriebene. Ich meine, wer schläft in Hotels, die irgendwie 7.000 Euro pro Nacht kosten? Wer macht sowas? Und ist das wirklich notwendig? Also wo ist da noch irgendeine Form von Decency oder also ein Bezug zur Realität? Der war auf jeden Fall bei ihr, glaube ich, gar nicht mehr da. Deshalb erübrigt sich vielleicht auch die Frage, ob sie ihre eigene Story geglaubt hat. Sie hat ihre eigene Story doch gelebt.
Ja, stimmt.
Jeden Tag. Also, keine Ahnung.
Was ich mir noch als Frage aufgeschrieben habe für dich, wie fandest du diese Darstellung von Eschweiler?
Ich weiß nicht, kennst du Eschweiler? Ich habe das noch nie gehört und es sieht aus wie irgendein langweiliges deutsches Dorf.
Ja, es ist tatsächlich, also ich habe es dann nochmal nachgeschaut, es hat schon 56.000 Einwohner. Und ich finde, es wird so dargestellt, als wäre es so ein 300-Seelendorf oder so. Und ja auch, da ist doch diese Szene, wo sie dann irgendwie am Markt stehen und über Anna reden und da kommt so eine von hinten. Anna? Und es gibt ja nur eine in Eschweiler. So fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Und ich fand halt, dass es so, das Gleiche hatte ich bei Marokko übrigens. Es war so typisch, wie AmerikanerInnen sich Deutschland oder Marokko vorstellen. Das fand ich ganz interessant. Und ich fand es aber beides ein bisschen cringe.
Ja, magst du noch was zu Marokko sagen?
Ja, es war so, also irgendwie hat das gepasst, weil tatsächlich ist es, das La Mamounia ist eins der krassesten Hotels der Welt irgendwie und da fahren auch Brad Pitt und Angelina Jolie und so in Urlaub hin, ne? Also es ist schon so richtig High Society und ich glaube, Leute, die da Urlaub machen, machen dann auch so Urlaub, also indem sie wenig von dem Land sehen und so. Aber da waren so diese Shots, es ist dann so Marrakesch, es sind so alle 5 Sehenswürdigkeiten in Marrakesch, wo Touristen hingehen, werden einmal so gezeigt und es gibt frischen O-Saft an der Straße. Dann dieses Hotel und diese ganze, also da sind ja dann immer im Hintergrund die bösen Türsteher, die halt auch immer so aussehen, dass du so ein bisschen Angst hast und auch diese ganze Darstellung dann mit dem Kreditkarte funktioniert nicht und sie weiß jetzt nicht, was passiert, wo ich mir dachte, ja gut, aber also auch in Marokko bringt dich jetzt keiner um dann. Also auch die haben Regeln und Gesetze und es war, ja, ich fand es tatsächlich, rassistisch ist zu viel, aber sie, als Rachel die Kreditkartenfirma anruft, sagt sie irgendwie, ja. I don't want to sound xenophobic oder so, but.
Yeah.
Und dann dachte ich so, ja, genau. So, genau das.
But you did.
Das, also, ja, fand ich irgendwie so sehr kurz, war aber dann, wie gesagt, irgendwie passt es ja auch, weil natürlich jemand wie Anna Delvey auch mit so einem Mindset dahin fährt und auch natürlich nicht irgendwie durchs Land reist mit dem Auto, sondern natürlich nur diese Sachen sieht. Also vielleicht ist es auch realistisch. Und ja, bei Deutschland fand ich es irgendwie cringe und fand auch diese Akzente dann ganz komisch. Und ja.
Das war ein deutscher Schauspieler, der so getan hat, als ob er Russe wäre, der Deutsch spricht. Das ist mir noch aufgefallen. Das war auf jeden Fall kein Osteuropäer oder Russe, der Schauspieler. Da war ich auch wieder so, warum hat man jetzt nicht jemanden nehmen können, der vielleicht wirklich Russe ist. Ja, keine Ahnung. Aber witzig, dass Netflix dann auch nach Deutschland gekommen ist. Also diese Production. Oder vielleicht hat es auch gar nicht in Deutschland gespielt. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch irgendein nachgebautes Ding. Haben wir das gesehen? Waren da irgendwelche Straßen?
Ich überlege gerade. Nee, stimmt, du hast recht, ja. Oder so in Potsdam im Studio oder so. So
ja, was, ne? Es war auf jeden Fall sehr fake. Es war sehr fake. Und die Schule auch, in die Anna gegangen ist, da dachte ich mir auch so, das sieht auch überhaupt nicht aus, wie ich mir so eine deutsche durchschnittliche Schule vorstelle. Irgendwie.
Was mir noch aufgefallen ist, war, dass die Musik hat mich unfassbar genervt am Anfang. Also, weil ich fand, dass es dauernd, also, weil irgendwie kann irgendwann mal die Musik aufhören. Es war irgendwie die ganze Zeit so mega laut. Das wurde ein bisschen besser, aber insgesamt, ja, war es nicht meins.
Mhm. Ja. Ja, das ist aber auch wieder so das, was wir bei House of Gucci kritisiert haben. Wir sind einfach sehr empfindlich, was die musikalische Begleitung von Serien angeht, glaube ich.
Das ist mir neu, ich wusste das nicht von mir irgendwie. Vielleicht ist es auch aktuell, ich weiß es nicht. Genau, ich habe auch direkt an House of Gucci gedacht, schon wieder du mit deiner Filmmusik neuerdings, was ist los? Aber ja.
Ja, was ich vielleicht am besten fand an der Serie, war diese Beziehung, die Anna hatte zu diesem, wie hieß der, Chase? Das fand ich irgendwie gut, weil da dachte ich mir bei diesem Chase, bei dieser Labertasche, dass da nur heiße Luft ist. Als der so erzählt hat von seinem Startup Wake und wie er da auf Investorensuche gegangen ist, weil der hat nie gearbeitet. Und ich dachte mir, du kannst doch wohl nicht die ganze Zeit mit deiner Girlfriend da irgendwie auf einer Yacht chillen und einfach als CEO nichts machen, keine E-Mails beantworten, gar nichts. Und dann kam hinterher raus, dass er auch nichts gemacht hat. Das fand ich ein bisschen lustig. Und auch, dass er sie in ihrem Business ein bisschen behindert hat und ihr die Kontakte nicht geben wollte und er der Liebling war von dieser einen älteren Dame. Das fand ich irgendwie gut. Und ich glaube, da kam Annas Ehrgeiz auch nochmal her. Da kam auch, glaube ich, diese Wut her, dass sie als junge Frau nicht beachtet wird. Und das, was sie gesagt hat, hat ja auch irgendwo gestimmt. So, you don't take me serious because of my age. Da-da-da-da-da. Aber nichtsdestotrotz war sie ein Scam. Also dann, weißt du, so, sie hat sich zwar aus den richtigen Gründen beschwert zum Teil, aber hat es dann letztendlich auch nicht korrekt angegangen. So.
Ja, ich fand auch deren Beziehung irgendwie ganz interessant, weil beide so, also aufgeblasen und nichts und dann knallt es aber, weil beide gleich sind irgendwie und das dann auch nicht funktioniert und sie sich gegenseitig, glaube ich, so den Spiegel vorgehalten haben und dann genervt waren. Und was mir tatsächlich irgendwie positiv aufgefallen ist, dass es, ich glaube, bis auf eine angedeutete Szene keine Sexszene gab und dass nach Chase dann auch einfach Beziehungen keine Rolle mehr gespielt haben in ihrem Leben. Und ich fand es mal erfrischend, weil gerade bei, also nicht, weil ich ein Problem mit Sex habe, aber ich finde teilweise ist es halt so viel und gerade in so High Society und mit Beeinflussungen und so hätte man jetzt auch wieder so ein totales und dann vögelt sie da und dann vögelt sie mit dem Investor und so und das macht sie nicht und das fand ich cool tatsächlich. Also dass es nicht diese, auch diese Hochschlaf-Rhetorik bedient und so. Und sie ja tatsächlich dann einfach da mit ihrem Outfit in das Investorenbüro reingelatscht ist und gesagt hat, hier bin ich und ich bin mega reich und ich will jetzt so und so viel Millionen, aber nicht über das Sexuelle gegangen ist.
Ja. Gibt es etwas, das du aus der Serie mitgenommen hast? Hast du irgendwas dabei gelernt?
Ja, ich glaube, ich habe selber manchmal so ein kleines Trauma, dass es mir mittlerweile finanziell ganz gut geht und ich dann manchmal denke, ich wäre super reich und mich schäme für manche Sachen, wenn ich mir Sachen gönne. Das ist eine eigene Spinnerei. Wenn ich sowas sehe, merke ich nochmal, ich habe voll den Schuss weg, weil es einfach nach oben offen ist und eben Leute für 7.000 Euro in einem Hotel schlafen. Und ich manchmal vergesse, dass diese Welt existiert, dass es Menschen gibt, die in so einer Welt leben. Also auch so Jeff Bezos-mäßig oder so. Und wie die auch funktionieren. Ich finde es irgendwie gruselig und das ist für mich einfach kein, also das fand ich ein bisschen komisch, dass nie hinterfragt wird, dieses Ziel, ich werde so reich wie möglich und dass es für mich null mein Ziel ist einfach. Also dass ich gar kein Interesse daran habe, so ultra rich zu werden und ich den Reiz auch nicht nachvollziehen kann.
Ja. Ja, die Serie hat mich auch nochmal über meine Beziehung zu Geld nachdenken lassen. Und ich habe auch so festgestellt, dass es, glaube ich, vielen nicht gut tut, wenn es nur um Geld geht. Dass es vielen nicht gut tut, wenn sie nur dem hinterherlaufen, wenn sie ihr ganzes Leben danach ausrichten, wo sie welche Million jetzt wo bei welcher Bank bekommen, für welches Business. Also, dass doch unsere gesamte Welt sich um Geld dreht. Dass also auch dieser superreiche Alan, dass der trotzdem noch einen Retainer-Vertrag wollte bis zu seinem Tod. Ich meine, der hat doch alles. Und diese Überakzentuierung von Arbeit, sollte das nicht mal dezentriert werden? Stimmt. Weißt du? Also es ging dann zwar nicht um Sex, aber dafür ging es die ganze Zeit um Arbeit und um Geld. Und ich fand es irgendwann schon... ich habe dann selbst so drüber nachgedacht, so ja, okay, wie sehr möchte ich immer mehr Geld haben? Wie sehr habe ich meine, keine Ahnung, Psyche oder Beziehungen belastet in den vergangenen Jahren wegen Geld? Und ja, es war nicht viel Geld, so im Vergleich vor allem nicht. Aber trotzdem, und natürlich ist das auch eine privilegierte Aussage, so, weil jeder braucht Geld zum Leben. Aber wie viel Geld brauchst du zum Leben? Wie viel Geld brauchst du, dass es dir gut geht? Wie teuer müssen die Restaurants sein? Ich glaube, da habe ich jetzt kein Problem. Aber grundsätzlich fand ich das schlimm, dass sich in deren Welt alles um Luxus und Geld und Partys dreht. Und ich hatte zu keinem Moment das Bedürfnis, dieses Leben nachzuleben. Und das fand ich ganz schön. Ich hatte gar keine Lust, irgendeine Szene in New York kennenzulernen oder in London oder sonst wo, dass ich, ja, ich habe gemerkt, dass ich keinen Wert darauf lege, irgendwo in solche Szenen, egal welche Szenen, so in, also so aufgenommen zu werden. Ich möchte das gar nicht. Und alles, was sie gemacht hat, hat keinen Neid in mir hervorgerufen. Ja, voll. Im Gegenteil.
Ja, es gab irgendeine Szene auch, ich glaube, das war bei der Verhandlung, da ging es dann darum, ich glaube, der Alan, dass er irgendwie ja einen Tagessatz von 1.000 Euro oder so hat, einen Stundensatz. Und dann dachte ich irgendwie so, ja geil, dann würde ich einfach 2 Stunden im Monat arbeiten. So, wenn ich das halt so, also ich bin voll bei dir, dass ich dann auch gar nicht hochrechne und denke, boah krass, dann würde ich so und so viel im Monat verdienen, sondern dachte mir so, ja, ist ja eigentlich geil, dann arbeitet man 2 Stunden im Monat und dann ist gut. Und diese du hast voll recht mit dem, dass Arbeit, also das meinte ich ja mit dieser Hustle-Kultur, dass es so voll darum geht, immer noch mehr und auch alle arbeiten bis zur Erschöpfung, alle arbeiten auch ohne Rücksicht auf ihr Privatleben. Das hat mich auch bei Todd richtig genervt am Ende, weil es gar keinen Sinn gemacht hat, dass er jetzt nicht mit seiner Frau und seinen Kindern nach Mexiko fliegt, sondern wieder zurückgeht. Ja. Keine Ahnung.
Ja, das war crazy.
Und da ist ja niemand mit irgendwie gesunden Boundaries, was Arbeit angeht. Und Privatleben, oder?
Voll. Ja, und letzten Endes, was ich auch noch so mitgenommen habe, ist natürlich die Ungerechtigkeit des juristischen Systems mal wieder. Also wie kann es sein, dass Anna Sorokin 4 Jahre im Gefängnis war, aber Donald Trump immer noch nicht sitzt?
Ja, ja.
So.
All men underestimate women. Even the one who's supposed to love us.
Did Alan underestimate you? Is that why you humiliated him?
He's so worried about Alan. Do you seriously think he's in any danger of losing anything? I'm the one locked up for crimes I didn't commit. I'm the one denied bail. Every day, men do far worse things than anything I've allegedly done. And what happens to them? Nothing.
Ja,
das stimmt. Also, dass du das beeinflussen kannst durch die Anwälte, die du bezahlst, wen du kennst, wie dein Case aufgearbeitet wird, und das konnte sie halt eben nicht. Am Ende war Anna total machtlos. Sie hatte eine Journalistin an der Backe, die sie nicht gut fand, einen Anwalt, den sie gehasst hat und hat gemerkt, sie ist ohne ihr Geld komplett aufgeschmissen und ja, hat sich dann natürlich dementsprechend darüber aufgeregt, wie schlecht denn jetzt alles sei und wie schlecht dieser Anwalt arbeitet. Und das war so ein bisschen, ja, fast schon wie so die Moral von der Geschichte, dass sie am Ende genau dort war,
ja.
wo sie nicht sein wollte. Und vielleicht hat das ja diese Faszination auch irgendwie ausgemacht, dass es halt aufgeflogen ist. Weil wer weiß, wie viele Menschen da draußen rumlaufen, die scammen, die lügen, die behaupten, irgendwas zu haben, was sie gar nicht haben, die Follower kaufen und ja, und wir werden es einfach nie erfahren.
Das habe ich auch gedacht, ja. Ja. Und dass es, glaube ich, einige gibt. Also alleine ja auch ihr Ex-Freund, der kommt ja dann auch nie wieder vor. Aber das sind ja auch so Typen. Also genau, es gibt wahrscheinlich viele. Und von manchen wird man nie erfahren.
Ja, und du kannst eben leichter mal eine Brand irgendwo anmelden, dir eine Website bauen in 5 Minuten mit, keine Ahnung, irgendeinem Baukasten-Homepage. Schreibst hin, ich mache dies und das und ich bin Founder of. Kann sich ja jeder in die Bio schreiben. Und ich lasse mich, glaube ich, jetzt nach der Serie noch weniger davon blenden, was jemand wohin schreibt.
Ja.
Weil es du kannst alles, wenn es nicht eine geschützte Berufsbezeichnung ist, dir irgendwo hinschreiben, auf eine Karte drucken. Du kannst inzwischen dank Billigtextilproduktion in Asien dir auch einen Anzug irgendwie bestellen, mit dem du rich aussiehst oder ein Kleid. Also ja, wir haben es zwar jetzt geschafft, dass wir alle so pretenden können, rich zu sein und erfolgreich zu sein, aber ja, wie viele sind es wirklich? Und die es sind, müssen sie es beweisen? Müssen sie noch irgendwas tun, um zu zeigen, wie prestigeträchtig sie leben?
Ja, stimmt. Ja.
Ja.
Ja, ich fand noch eine Sache ganz interessant. Also, weil ich mich gefragt habe, es ist ja so ein mega aktueller Fall. Krass, dass es jetzt schon eine Serie darüber gibt. Und hatte dann gelesen, dass ja, nachdem diese Reportage über sie online gegangen ist, ja dann schon irgendwie, ich glaube, ein paar Wochen danach Netflix die Rechte an der Story gekauft hat. Was Fun Fact übrigens, sie hat ja irgendwie, ich glaube, $320.000 dafür bekommen. Aber es gibt mittlerweile in den USA ein Gesetz, dass du als Straftäter dann keinen Gewinn mit deiner Story machen darfst.
Wirklich? Ja,
das heißt, das Son of Sam-Gesetz nach David Berkowitz, der 1970 ein Serienmörder war und das nämlich gemacht hat. Und seitdem gibt es das Gesetz, fand ich mega spannend, weil ja, also ist ja total krass, weil na, sonst alle Leute halt irgendwie Serienkiller sind und dann noch Geld damit machen, also völlig crazy. Deswegen konnte sie, glaube ich, nur ihre Gläubiger damit bezahlen. Aber ich habe so ein, auf Zeit.de war ein Artikel von Caroline Ströbele und da fand ich ein Part ganz interessant von. Inventing Anna ist also auch eine Geschichte darüber, wie sich mediale Aufreger und Twitter-Stürme fast schon zum Zeitpunkt ihres Entstehens in Film- oder Serienstoffe verwandeln. Es geht nicht mehr darum, wer das beste Drehbuch schreibt, um einen realen Fall für ein großes Publikum zu adaptieren, sondern wer sich die Rechte an der beschriebenen Person als erstes sichert. Mehrere Branchendienste munkelten, dass auch eine HBO-Serie über Anna Delvey in Planung gewesen sei, unter der Regie von Lena Dunham. Das wäre fast schon wieder Stoff für eine eigene Serie, wie zwei der berühmtesten TV-Schöpferinnen der USA um die kreative Deutungshoheit über eine Betrügerin kämpfen. Nach Medienangaben wurde das HBO-Projekt nun jedoch gestoppt. Das fand ich nochmal ganz interessant als Background, irgendwie wie dann so eine Serie entsteht und das ist wirklich, also zwischendurch dachte ich auch, ich glaube, man hätte mit ein bisschen mehr Zeit und so hätte man das auch irgendwie deeper machen können oder irgendwie diesen, ich finde den Stoff mega und ich finde die Geschichte mega und vielleicht hätte man es irgendwie nochmal anders machen können, aber finde diese Entwicklung einfach interessant, dass sowas passiert und direkt alle darum kämpfen, diese Rechte zu bekommen und das dann möglichst schnell zu online zu bringen. So.
Das erinnert mich aber an einen generellen Trend gerade und zwar Scams.
Mhm.
Ich sage nur, Tinder-Swindler war doch auch eine Geschichte, die von einer schwedischen oder norwegischen Zeitung nicht geleakt wurde, gebreakt wurde. They broke the story. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Und daraufhin kam ja auch erst dieser Netflix-Deal zustande, dass sie dann die Dokumente, die die Journalistinnen und Journalisten hatten, nochmal aufbereitet haben für eine für eine Fernsehshow, wo sie, weil die ganzen Screenshots waren ja da, die Chatverläufe, die Personen haben auch noch gelebt und drei davon wollten eben vor der Kamera dann auch noch auspacken. Und ja, tragische Story und alles, aber am Ende wurde es halt wieder zu einem mega Ding aufgeblasen, wobei man sagen muss, bei Tinder Swindler ging es ja auch darum, andere Frauen zu warnen, dass er das nie wieder machen kann. Da war jetzt vielleicht der Anreiz dahinter ein ganz anderer oder die Motivation als jetzt bei der Verfilmung von Anna Sorokin. Weil was soll aus Anna Sorokin, was sind jetzt die Message oder was soll es jetzt bringen? Wir haben uns alle jetzt an der Story ergötzt, wir haben uns reingezogen, dabei Popcorn gegessen und danach irgendwie uns eigene Gedanken über Geld oder keine Ahnung was gemacht. Aber letzten Endes sind wir jetzt vor ihr gewarnt. Weiß ich nicht. Es ist halt noch so offen. Es gibt keine eindeutige moralische Einordnung der Sache. Nee, voll nicht. Vielleicht ist das das Interessante oder das Verrückte daran, dass wir selbst jetzt nicht sagen können, boah, ich verurteile das, was sie gemacht hat, aufs Schärfste und das Schlimmste, was jemals jemand gemacht hat. Weil nein, es ist nicht das Schlimmste, was jemals jemand gemacht hat. Es ist einfach ein bisschen so, naja, okay, whatever. Wir haben gerade Krieg in der Ukraine und eine Pandemie und dann hat sie halt irgendwelche Banken gescammt. So, I couldn't care less in a way.
Ja, und ich habe auch überlegt, ob es ein bisschen auch so Schadenfreude bei der Working Class heraus befördert, dass man halt sagt, ja, ha, ihr da oben, dann wurdet ihr halt verarscht. So, und ihr habt es verdient. So
das Mitleid, genau, so. Das Mitleid hält sich in Grenzen bei dem Fall. Ja. Anders als jetzt beim Tinder-Swindler. Ja. So, okay, ich glaube, ich habe meinen Teil gesagt. Ich weiß nicht, hast du noch was auf der Liste oder lassen wir es?
Ich schaue, nein.
Also gut,
das war es auch von meiner Seite.
Super, dann seid ihr erlöst. Knappe 50 Minuten haben wir wieder eine große Kritik gemacht. Wenn euch dieser Kanal gefällt, dann hit the Subscribe-Button, ich wollte es immer schon mal sagen, oder empfehlt diese Folge einer Freundin, einem Freund, jemanden, der gescammt wurde, jemand, der gerade darüber nachdenkt, wo er sein vieles Geld anlegen sollte. Und genau, oder schickt uns auch eine E-Mail. Ihr findet sie auf dem Instagram-Account @groschenphilosophin. So, Dankeschön, das war's von mir. Bye, bye.
Tschüss, bis dann.
If you enjoyed today's episode, please support our podcast at steady.fm/groschenphilosophin and recommend this episode to a friend.